Beim heutigen Unternehmen bin ich mir wieder einmal sicher, dass jeder Hörer schon einmal in Kontakt mit der Firma gekommen ist. Entweder bei der privaten Nutzung, auf der Arbeit oder auch einfach nur im Supermarkt. Die Rede ist vom deutschen Batteriehersteller Varta. Für mich als Kind vor allem bekannt durch die Batterien, die ich in ferngesteuerte Autos oder den Controller meiner Spielekonsole gepackt habe. Und heute durch das Wissen, dass Varta die Batterien für unzählige kabellose Kopfhörer wie beispielsweise die AirPods von Apple herstellt. Das Unternehmen blickt zurück auf eine lange und spannende Geschichte. So war Varta bei der ersten Mondlandung dabei, hat maßgeblich dafür gesorgt, dass wir heutzutage soweit bei der Batterietechnik vorangeschritten sind und arbeitet derzeit an der eigenen G-Strukturierung. Heute blicken wir auf die Historie des Unternehmens, beantworten die Frage, warum die Varta AG zu über 50% einem Schweizer Industriekonglomerat gehört und wie es derzeit um den Batteriehersteller steht. Und damit viel Spaß bei Folge 55 von Unternehmen dieser Welt. Varta AG, die Unternehmensgeschichte des deutschen Batterieherstellers. In den 1880er Jahren herrscht in Deutschland die Zeit der Hochindustrialisierung. Oder anders ausgedrückt, zwischen 1871 und 1914 und damit der Zeit der Hochindustrialisierung verwandelt sich Deutschland von einem noch stark agrarisch geprägten Land in einen modernen Industriestaat. In diese Zeit fällt übrigens auch die Patentanmeldung des ersten Motorwagen durch Carl Benz. Und auch Adolf Müller gründet 1887 die Akkumulatorenfabrik Büsche und Müller in Hagen und damit Nordrhein-Westfalen. Müller hat durch die beginnende Urbanisierung das große Marktpotenzial von Akkumulatoren erkannt. Denn sein Ziel ist es, ortsfeste Bleiakkumulatoren, also Bleiakkus, zu fertigen, um elektrische Energie ohne bestehende Verbindung zum Stromnetz zur Verfügung zu stellen. Finanziell unterstützt wird er bei diesem Vorhaben vom Unternehmer Paul Büsche. Daher auch der Firmenname Büsche und Müller. Wichtig ist zu erwähnen, dass Adolf Müller nicht der Erfinder dieser Technologie gewesen ist. So wendet sich der gelernte Kaufmann zwar bereits früh im Selbststudium der Elektrotechnik zu, doch die Technik für die Bleiakkumulatoren sieht er woanders. Und zwar bei den Brüdern Tudor in Luxemburg. Die Gebrüder haben dort mit eben jener Technologie für flackerfreie Beleuchtung gesorgt und Müller ist begeistert. Nach Absprache mit den Erfindern beginnt er also eben diese Bleiakkus in Deutschland herzustellen und beschäftigt schnell mehr als 40 Angestellte. Doch es macht sich bald Unruhe breit. Denn auch die beiden Firmen Siemens und AEG starten Ende der 1880er Jahre mit der Produktion von Bleiakkus. Und Siemens ist im Vergleich ein Koloss. So hat Siemens bereits zum damaligen Zeitpunkt Auslandsstandorte in London, Österreich und St. Petersburg. Um sich dem Konkurrenzkampf zu entziehen, strebt Müller also eine Kooperation an. Und dieser Plan geht auf. Die drei Unternehmen kooperieren und am 1. Januar 1890 wird die Akkumulatorenfabrik Aktiengesellschaft, kurz AFA, gegründet. Eine der ersten großen Amtshandlungen der AFA ist der Kauf der Lizenzrechte für das Patent, dass man Bleioxide auf Bleiplatten aufträgt. Dieser Prozess spielt eine tragende Rolle bei der Produktion von Bleiakkus. In der Folge profitiert die AFA maßgeblich vom Besitz dieses Patentes. Denn so kann man gegen zahlreiche Konkurrenten Patentverletzungsklagen verhängen. Dadurch wächst die Marktposition erheblich. Und der nächste Schachzug sollte schon bald folgen. Denn 1904 übernimmt die AFA die Wattakkumulatorenwerke AG, die an ihrem Standort in Berlin tragbare Akkus herstellt. Diese werden damals für Taschenlampen, Telegrafen und Signalapparate verwendet. Das Werk entwickelt sich schnell zum zweitwichtigsten Standort der Unternehmung. Und nun aufgepasst, die Vertriebsgesellschaft dieses Firmenteils trägt den Namen Varta. Varta, das steht für Vertrieb, Aufladung, Reparatur transportabler Akkumulatoren. Die nächsten Jahre expandiert das Unternehmen mit seinen Akkumulatoren auch außerhalb Deutschlands und hat bald Standorte in Österreich, der Schweiz, Russland, Ungarn, Italien und weiteren Ländern. 1912 erwirtschaften so mehr als 4000 Beschäftigte einen Umsatz von rund 31 Millionen Mark, was heute um die 190 Millionen Euro wären. Diese rasante Expansion liegt zum einen am steigenden Bedarf von Akkus, zum anderen daran, dass die AFA früh zu einem der Technologieführer seiner Branche wird und sich so von seinen Wettbewerbern absetzt. Doch ihr ahnt es vielleicht schon, auch die AFA stellt sich mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges vollkommen auf die Bedürfnisse des deutschen Militärs ein und ist unter anderem der einzige Produzent von U-Boot-Batterien im Deutschen Reich, was dazu führt, dass gezielte Luftangriffe auf die Fabrik in Hagen durchgeführt werden. Dennoch, der AFA gelingt es nach der Niederlage Deutschlands und den damit einhergehenden Konsequenzen, über den Krieg hinaus zu bestehen. Obwohl die AFA durch den Krieg einige ihrer Tochtergesellschaften, wie die in England oder in Russland, verliert, gelingt es der Unternehmung, sich aufgrund der weiterhin gefragten Produkte sich im zivilen Bereich langsam zu erholen. Insbesondere Starterbatterien für die Automobilindustrie sind ein wachsendes Geschäft. Und diese langfristige positive Entwicklung sieht auch Günther Quandt. Er ist Sohn einer deutschen industriellen Familie, die während des Ersten Weltkrieges davon profitiert hat, dass man mit der Reichswolle AG zum Hauptlieferant der Armee für Textilien und Leder geworden ist. Dieses Vermögen setzt Quandt ab 1922 auch dafür ein, um die Mehrheit der Akkumulatorenfabrik Aktiengesellschaft, also an der AFA, zu übernehmen. Dieser Schritt ist Mitte 1923 abgeschlossen. Parallel dazu wird Günther Quandt dann auch zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Unternehmung. Und dank der vielen Kontakte Quandts beginnt für die AFA in den folgenden Jahren ein Zeitraum der Expansion. Diese wird auch getrieben von Übernahmen wie beispielsweise im Jahr 1926. Hier übernimmt man die Pertgik Chemische Fabrik AG, die die erste lagerfähige Trockenbatterie entwickelt hat. Der große Vorteil dieses Batterietyps ist, dass diese auch bei langer Lagerung auslaufsicher ist. Eine Eigenschaft, die zuvor kein Standard von tragbaren Batterien ist. Wenige Jahre später übernimmt man dann auch eine Grubenlampenfabrik. Das Batteriesortiment der AFA entwickelt sich so zu einem der umfassendsten auf dem Markt und bedient zu dieser Zeit um die 80% des deutschen Marktes für Akkumulatoren. Und dank Quandts Geschicke schafft es die AFA auch nach der Machtübernahme der Nationalsozialistischen Partei Deutschlands, kurz NSDAP, dessen Parteivorsitzender Adolf Hitler gewesen ist, in einer starken Position zu halten bzw. diese sogar noch weiter auszubauen. Und das sieht zunächst gar nicht so aus. Denn eigentlich will der NSDAP nahestehende Teil des AFA-Vorstands Günther Quandt stürzen. Denn seine Familie ist im 18. Jahrhundert aus den Niederlanden nach Deutschland gekommen. Doch der Versuch bleibt erfolglos. Stattdessen schafft es Quandt, seine Stellung innerhalb der deutschen Industrielandschaft zu festigen und wird 1937 sogar zum Wehrwirtschaftsführer ernannt. Und noch ein kleiner Fakt am Rande: Die Ex-Frau von Günther Quandt heiratet Ende 1931 Josef Goebbels. Bei dieser Hochzeit ist Adolf Hitler Trauzeuge. Nun aber zurück zur AFA, die sehr stark von der deutschen Aufrüstung und Kriegswirtschaft profitiert und unter anderem Batterien für U-Boote und die Fernrakete V2 liefert. Damit all das gelingt, werden während des Zweiten Weltkrieges in den Werken der Unternehmung neben ausländischen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen auch KZ-Häftlinge zur Sicherung der kriegswichtigen Produktion eingesetzt. Außerdem profitiert man davon, dass vom NS-Staat enteignete Konkurrenzunternehmen jüdischer Eigentümer von Quandt günstig übernommen werden. Nun könnte der ein oder andere vermuten, dass es aufgrund dieser Vergangenheit für Quandt und damit auch die AFA nach der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg schwer werden wird. Doch das ist falsch. So befindet sich die Familie Quandt nach dem Zweiten Weltkrieg in der Besatzungszone der Briten. Hier steht auch ein Großteil der Werke der Familie. Und die Briten halten eine Vielzahl der belastenden Dokumente über Günther Quandts Aktivitäten im Dritten Reich vor der amerikanischen Anklagebehörde zurück. Bei den Nürnberger Prozessen gegen die Hauptkriegsverbrecher wird deshalb trotz anfänglicher Ermittlungen keine Anklage gegen den ehemaligen Wehrwirtschaftsführer erhoben. Kurzum, die Rolle von Quandts Unternehmen während des Krieges und der Einsatz von Zwangsarbeitern wird nie Bestandteil eines Verfahrens gegen ihn. Da wundert es dann auch nicht mehr, dass die AFA bereits kurz nach der Kapitulation 1945 als eines der ersten Unternehmen eine Betriebsgenehmigung der britischen Besatzungsmacht bekommt. Man darf also weitermachen. Und das Waterwerk, was sich im Osten Deutschlands befindet, wird von der Sowjetunion weiter betrieben. Die sogenannte BAE produziert bis heute eigenständig in Berlin Batterien für die Industrie. Zusammengefasst: Sowohl die Familie Quandt als auch die AFA gehen mit Ausnahme der physischen Schäden an den Werken unbeschadet aus dem Zweiten Weltkrieg hervor und können in der Folge nahezu nahtlos weitermachen, auch wenn es einiges aufzuarbeiten gäbe. Hier werde ich an dieser Stelle aber nicht genauer darauf eingehen. Mir war es nur einmal wichtig, euch aufzuzeigen, dass der Aufstieg von Warta, den wir uns gleich ansehen werden, vor allem dadurch ermöglicht wird, dass man ohne größere Konsequenzen aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgeht. Hauptversammlung 1962. Nachdem die AFA in den Jahren zuvor unter anderem den Wechsel von 6 Volt zu 12 Volt Batterien in Autos mitgestaltet hat und die Produktion durch den Einsatz von Montagebändern fit für die Zukunft macht, kommt es zu einer Entscheidung. Aus AFA wird Varta. So hatte sich Varta als Marken- und Qualitätsbegriff immer weiter durchgesetzt, sodass dieser Schritt auch von den Aktionären befürwortet wird. Und die Varta AG treibt die Weiterentwicklung seiner Batterien immer weiter voran, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch global. Nicht umsonst vertraut man bei der Kamera, die der Astronaut Neil Armstrong bei der Mondlandung im Gepäck hat, auf Varta-Batterien. Doch jede Unternehmung kommt früher oder später einmal an einen Punkt, an dem es wirtschaftlich schwierig wird. Für die Varta AG ist das Anfang der 90er Jahre der Fall. Man erwirtschaftet erstmals keinen Gewinn. Gründe dafür findet man im steigenden Wettbewerb, dem zunehmenden Kostendruck sowie der sehr starren Unternehmensstruktur. Anders ausgedrückt, um weiter bestehen zu können, muss ein Umbau her. In der Folge beginnt der Konzern sich neu auszurichten. So sollen unter anderem Unternehmensteile verkauft werden, um wieder profitabler zu werden. Denn ein Problem ist, dass Varta nahezu alle Bereiche der Batterietechnik abdeckt. Problematisch wird das Ganze, wenn man dann im Markt deutlich größeren Wettbewerbern gegenübertritt, die ihre Produkte deutlich günstiger anbieten können und auch in Sachen Forschung und Entwicklung mehr Geld investieren, da man sich beispielsweise einzig auf Autobatterien fokussiert. Eben das führt dazu, dass man 1995 den Unternehmensbereich der Industriebatterien und damit das historische Kerngeschäft an den britischen Mischkonzern BTR verkauft. Industriebatterien sind beispielsweise die Batterien für elektrische Flurförderzeuge, Hebebühnen oder Reinigungsmaschinen mit Elektroantrieb. Zu etwa derselben Zeit bringt man das Autobatteriegeschäft in ein Joint Venture mit der Robert Bosch GmbH ein. Damit ermöglicht man dem Bereich auch in Sachen Innovation voranzukommen. Die Varta AG konzentriert sich damit vollkommen auf die Unternehmensbereiche Geräte, Mikro- und Autobatterien. Zumindest vorerst, denn auch diese Aufstellung ist nur von kurzer Dauer. So verkauft man 2002 die Autobatteriesparte an Johnson Controls für knapp 313 Millionen Euro. Der US-Zulieferer übernimmt damit 80% der Anteile. Robert Bosch behält weiterhin 20% der Unternehmung. Diese Einheit besteht übrigens bis heute und trägt den Namen Clarios Varta Hannover GmbH. Außer dem Vertriebsnamen Varta besteht aber keine gesellschaftsrechtliche Beziehung mehr zu Varta. Und fast parallel zum Autobatteriegeschäft verkauft man den Bereich der Geräte- und Handelsbatterien, die zum Beispiel in Handys verbaut werden oder die man in eine Fernbedienung packt. Dieser Teil geht für 262 Millionen Euro an die US-Firma Rayovac. Was bleibt, ist das Mikrobatteriengeschäft. Aus einem Konzern, der 2001 mit seinen über 7000 Beschäftigten global einen Umsatz von 1,16 Milliarden Euro erwirtschaftet hat, wird innerhalb eines Jahres ein Unternehmen mit nur noch 1700 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 130 Millionen Euro. Aber auch das ist nur von kurzer Dauer. Denn 2007 erwirbt das Schweizer Industriekonglomerat Montana Tech Components den letzten operativen Geschäftsbereich rund um die Mikrobatterien. Nach diesem Ausverkauf verabschiedet sich die Varta AG nach rund 100 Jahren aus dem Batteriegeschäft und konzentriert sich nach dem Verkauf der operativen Geschäftsbereiche auf die Verwaltung des eigenen Vermögens und dabei insbesondere die Verwertung und Abwicklung von Vermögensgegenständen, Verträgen, Verbindlichkeiten und Beteiligungen. Zumindest vorerst bleibt damit von Varta nichts mehr übrig als der Name. August 2011. Michael Tochner, CEO der Montana Tech Components, ist zufrieden. Denn fortan gehört auch der vermögensverwaltende Teil von Varta zu seinem Industriekonglomerat. Mit Varta plant er nun eine Expansionsgeschichte. Dafür stellt man im Oktober 2012 die Varta Holding vor. Diese Holding beherbergt drei Bereiche. So gibt es das Kerngeschäft um die Mikrobatterien. Wir erinnern uns, diesen Bereich hatte die Montana Tech Components 2007 übernommen. Dann gibt es den Bereich der Energiespeichersysteme sowie ein Gemeinschaftsunternehmen mit Volkswagen zur Entwicklung von Lithium-Ionen-Zellen für Elektroautos. Für einen Umsatz von damals um die 150 Millionen Euro sorgen damals knapp 2000 Mitarbeiter. Und der Plan der Expansion? Er geht auf. Nachdem sich der Umsatz der Holding zwischen 2013 bis 2017 um 50% gesteigert hat, bringt Montana Tech Components Varta im Oktober 2017 an die Börse. Das Wertpapier wird zu einem Ausgabepreis von 17,50 Euro in den Handel gegeben und steigt noch am ersten Tag um die 40% auf 24,25 Euro. Die Marktkapitalisierung beträgt damit fast 700 Millionen Euro. Insgesamt werden rund 35% der Aktien ausgegeben. Der Rest bleibt bei Montana Tech Components. Im Geschäftsjahr des Jahres 2017 schreibt Varta, dass der Unternehmung durch den Börsengang fast 150 Millionen Euro an Nettoliquidität zugeflossen sind. Und dieses Geld investiert man 2 Jahre später in eine Übernahme. So erfolgt am 29. Mai 2019 die Ad-Hoc-Meldung seitens Varta, dass man den Bereich der Handelsbatterien und Ladegeräte wieder zurückkaufen wird. Aber wie kommt das zustande? Also, der ehemalige Eigentümer von Varta Consumer Batteries war die Spectrum Brands Holding. Doch diese hatte das Batteriegeschäft im Rahmen einer Gesamttransaktion im Januar 2019 an die US-Firma Energizer, einem der größten Batteriehersteller der Welt, verkauft. Aber das hat der EU-Kommission aufgrund einer möglichen Monopolstellung in diesem Bereich nicht gefallen. Um also die Auflagen der EU zu erfüllen, muss Energizer das operative Geschäft rund um die Varta Consumer Batteries in der Region EMEA, einschließlich der dazugehörigen weltweiten Varta-Markenrechte, veräußern. Und wer klopft da als erstes an die Tür? Natürlich Varta. Varta zahlt unterm Strich 100 Millionen Euro, dazu kommen rund 80 Millionen Euro übernommene Schulden. Der Varta AG kommt dieses Angebot mehr als recht. So heißt es von Unternehmensseite, dass nun wieder das zusammenkommt, was zusammengehört. Mehr noch, der Umsatz steigt innerhalb eines Geschäftsjahres um 140% auf 870 Millionen Euro und auch das Konzernergebnis liegt 2020 mit 95 Millionen Euro auf Rekordniveau. Von dieser Erfolgsgeschichte bekommt natürlich auch die Börse Wind. Das Wertpapier notiert Anfang 2021 bei 150 Euro. Und heute? Heute notiert das Wertpapier bei knapp über 11 Euro und damit unter dem Ausgabepreis von 2017. Die Varta-Aktie hat sich vom Überflieger zum Rohrkrepierer entwickelt. Doch was ist passiert? Nun, wie diversen Unternehmen haben auch Varta die gestiegenen Energiekosten 2022 zugesetzt. Hinzu kommt, dass das Unternehmen in starker Abhängigkeit vom Konsum ist. Denn Varta ist im Verkauf seiner Produkte zum Großteil von Endkonsumenten abhängig. Sei es bei den Handelsbatterien, wo man Marktführer in Europa ist, den Mikrobatterien, die beispielsweise in Hörgeräte eingebaut werden, oder den Coin-Power-Batterien, deren Technik wir in AirPods finden. Natürlich gibt es auch noch das Wachstumsfeld der Energiespeichersysteme, um zum Beispiel Solarstrom zu speichern, oder sogenannte Powerpack-Solutions, die in der Medizintechnik und Robotik eingesetzt werden. Doch bei Varta sind es vor allem die erstgenannten Geschäftsbereiche, die derzeit das große Geld verdienen. Dazu reiht sich ein, dass genau in diesen Bereichen die chinesische Konkurrenz immer besser wird und Varta schwer zusetzt. Das liegt auch daran, dass die in Fernost ansässigen Wettbewerber zumeist schneller, einfacher und günstiger an die Rohstoffe für die Batterieherstellung gelangen. Eine weitere Herausforderung für das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Ellwang sind die vielen Schulden. Insgesamt 250 Millionen Euro Bankschulden und nochmal weitere 235 Millionen Euro in Form von Schuldscheinen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist damit in etwa so hoch wie die Schuldenlast. Angehäuft hat man die vielen Schulden durch kleinere Übernahmen, der kommerziell nicht erfolgreichen Forschung und Entwicklung von Elektrobatterien für die E-Mobilität sowie negativen Ergebnissen. So lag der Jahresfehlbetrag allein 2022 bei etwa 220 Millionen Euro. Und jetzt? Nun, Varta hat bereits 2023 gemeinsam mit Banken und dem Großaktionär Montana Tech Components ein Restrukturierungsprogramm verkündet, das umfangreiche Kosteneinsparungen und Prozessoptimierungen in allen Bereichen des Unternehmens sowie Programme zur Neukundengewinnung und zur operativen Stärkung vorsieht. Das Ziel dieser Vereinbarung, bis Ende 2026 wieder profitabel zu wachsen, hat man aber bereits wieder im April dieses Jahres einkassiert. Als Gründe dafür nennt man unter anderem eine weitere Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, geringe Nachfrage, aggressive Preispolitik der Wettbewerber sowie Probleme in den Lieferketten. Und damit nicht genug. Denn am 13. Februar wird Varta Opfer eines Cyberangriffs. In der Folge kommt es zu einem mehrwöchigen Stillstand der Produktion und damit einer weiteren Verschlechterung der Finanzsituation. Die operativen und finanziellen Folgen wurden von Unternehmensseite bisher nicht beziffert. Eine weitere Konsequenz des Cyberangriffs ist die Verschiebung der Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2023. Was für diese Episode bedeutet, dass ich leider keine aktuellen Zahlen der Warta AG verkünden kann. Stand jetzt ist eine Veröffentlichung des Geschäftsberichtes zum 28.06.2024 geplant. Die Vorstellung der Kennzahlen wird dann auch von einem neuen CEO übernommen. So hat der 58-jährige Michael Ostermann Anfang Mai die Position übernommen und soll Warta wieder in die Erfolgsspur führen. Das erhoffen sich wohl nicht nur die Aktionäre, sondern auch die über 4000 Mitarbeiter, die bei Warta in den letzten Jahren einiges erlebt haben dürften. Ich für meinen Teil drücke dem einstigen Batteriepionier die Daumen für den Turnaround und hoffe, dass der Name Warta nicht nur als Marke, sondern als Unternehmen weiter existieren wird. Warta AG. Die Unternehmensgeschichte des deutschen Batterieherstellers war Folge 55 von Unternehmen dieser Welt.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw, die besten Podcasts der Welt.